Was macht eigentlich eine gute Geschichte aus? Das ist eine Frage, die unter Buch- und Filmfans, unter Autoren, unter Kritiker und Experten sehr hitzig debattiert wird, weil oft, wenn man sich so auf ein paar Sachen festgelegt hat, ja, das und das braucht es doch sicher für eine gute Geschichte, oft findet man dann gleich wieder eine Geschichte, wo das nicht drin ist und wo aber gleich irgendwie funktioniert. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo man sich weitgehend einig ist, dass eine Geschichte das braucht, und eine von diesen Sachen, das ist der Konflikt. In einer Geschichte muss ja etwas passieren, und damit ein Grund gibt, dass etwas passiert, muss es irgendwo einen Unterschied geben zwischen der Situation, wie sie ist, und wie sie sich die Protagonisten wünschen. Und ja, wahrscheinlich spricht uns das an, weil wir das sehr gut aus unserem eigenen Leben kennen. Unsere eigenen Leben sind von Konflikt geprägt, und darum horchen wir automatisch auf, wenn erzählt wird, wie jemand mit einem Konflikt umgegangen ist, wie jemand einen Konflikt gelöst hat. Jetzt, was für Konflikt gibt es? In Geschichten teilt man Konflikt so grob in zwei Kategorien ein. Und zwar gibt es innere und äußere Konflikte. Ein äußerer Konflikt, das sind Probleme in der Welt, wo der Protagonist lösen will. Man muss zum Beispiel irgendeinen Bösewicht aufhalten, irgendeine Person retten oder den Mörder finden. Und in so etwas anspruchsvolleren Geschichten hat aber der Protagonist auch oft einen inneren Konflikt zu bewältigen. Das heisst, er trägt irgendwelche Lasten mit sich herum, im Kopf, im Herz, er hat irgendeine Verbitterung, irgendeine Angst, irgendwelche schlechten Angewohnheiten oder Eigenschaften, die er eigentlich loswerden müsste. Jetzt, was hat das mit dem heutigen Predigtthema zu tun? Ja, eben, wir haben es gehört, heute hat der Dezember angefangen und damit startet eine neue Predigtreihe. Und die trägt den Titel New Year, und heute ist der erste Teil da unter dem Titel New Year, New Me, Ich und Ich. Wenn das neue Jahr kommt, dann schauen viele von uns auf unsere äußeren und inneren Konflikte und wir nehmen uns vor, nächstes Jahr etwas anderes zu machen. Wir fassen Neujahrsvorsätze. Und ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema der Neujahrsvorsätze auseinandergesetzt. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Und was mir da aufgefallen ist, bringt der Kulturexperte Dr. Groschwitz schön auf den Punkt. Gerade in protestantischen Kreisen zielten Vorsätze beispielsweise oft darauf ab, ein gottgefälligeres Leben zu führen. Heutige Vorsätze hingegen dienen vor allem dem Zweck der Selbstoptimierung. Das wirft eine spannende Frage auf, nämlich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Streben nach einem gottgefälligeren Leben und Selbstoptimierung? Ich würde diese Sachen heute so ein bisschen einander gegenüberstellen. Ich glaube, es kann recht spannend sein, wenn wir unsere christlichen Ideen, unsere biblischen Werte ab und zu mal mit anderen Werten und Ideen vergleichen und so ihren Wert nochmal in einem anderen Licht sehen. Ich würde ein bisschen darauf schauen, was gibt es für Ideen zur persönlichen Weiterentwicklung, die vielleicht besser sind oder andere, die vielleicht eher schädlich sind. Und wie könnten wir einen gesunden Vorsatz für das neue Jahr finden? Diese Frage wollte ich heute in dieser Predigt nachgehen. Das Leben ist nicht einfach und darum haben die Leute immer schon nach Hilfe und nach Rat gesucht. Und das ist heutzutage nicht anders. Weil aber heutzutage viele Leute mit Gott und Bibel nicht mehr so viel anfangen können, gibt es ein sehr breites, säkulares Angebot fürs eigene Seelenheil. Also da gibt es x Influencer und Coaches, x Bücher, Seminar und inspirierende, motivierende Zitate auf Instagram und so weiter, die einem da weiterhelfen sollen. Und unter diesen Sachen gibt es durchaus gutes Zeug ab und zu, aber auch viel, was nicht so gut ist. Schauen wir uns doch einmal ein paar so Weisheiten von unserer Zeit an. Ich glaube, die bringen so die aktuellen Ideen zum Thema Selbstoptimierung auch gut auf den Punkt. Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag. Jeder Mensch ist der Architekt seiner eigenen Zukunft. Hör nicht auf andere, sondern lebe dein Leben so, wie du es willst. Der wahre Beruf des Menschen ist, zu sich selbst zu kommen. Lass dich nicht davon abbringen, was du unbedingt tun willst. Wenn Liebe und Inspiration vorhanden sind, kann es nicht schiefgehen. Bereue nie, was du getan hast, wenn du dabei glücklich warst. Jetzt, was fällt in deine Sprüche auf? Es steckt so eine Haltung drin, die oft als positives Denken bezeichnet wird. Aber damit ist nicht einfach so ein positives Denken im geläufigen Sinn gemeint, einfach so ein gewisser Optimismus, sondern da ist ein recht übersteigerter Optimismus gemeint. Ein Optimismus, der den Fokus aufs eigene Ego legt, wo pure Willenskraft als allmächtiges Instrument anstellt und wo auf gute Laune setzt. Beworben wird so Zeug oft von Influencern in den sozialen Medien, wo ihre Erfolg in Form von Aufmerksamkeit, Geld und Luxus zur Schau stellen und mit sonnigen Sprüchen so tun, als würden sie das Geheimnis von diesem Erfolg lüften. Der Psychotherapeut Günther Scheich, der hat so Bücher zu dem positiven Denken analysiert und ein Buch über das geschrieben. Und er schreibt Folgendes. Die Lehre vom positiven Denken definiert sich über die unreifen Ziele immerwährenden Glücks, immerwährender Harmonie und Gesundheit sowie immerwährenden Reichtums. Es wird unterstellt, der Wille könne mit der Seele herumfuhrwerkeln, wie er will. Alles ist kontrollierbar, alles ist machbar, heißt die Lösung, die eher dem Gedankengut unreifer Kinder und Jugendlicher entspricht. Was der Günther Scheich sagt, ist, dass das positive Denken eigentlich nur ein spiegelverkehrtes depressives Denken ist. Also Depressive, die denken oft sehr ich-fixiert, verallgemeinernd, eindimensional, absolut und glauben, dass es keinen einzigen möglichen Ausweg aus ihrer Lage gibt. Und das Selbstoptimierungsdenken, das korrigiert jetzt das ungesunde depressive Denken nicht, sondern macht einfach das Gleiche auf der anderen Seite. Es spricht sich einfach aus für einen Optimismus, wo ich-fixiert ist, verallgemeinernd, absolut. Und was er tut, als würde einem alle Wege offen stehen, wenn nur genug Liebe und Inspiration vorhanden sind. Ich glaube, so eine Philosophie ist ein naheliegendes Produkt von einer Weisheitssuche, die in einer Zeit vom Reichtum und von der Sicherheit stattfindet und die sich zunehmend von Gott abwendet. Ich glaube, in so einer Situation passiert es leicht, dass die Leute sich fragen, ja, wie finde ich echt raus, was das Beste für mich ist? Ja, wer kann denn das besser wissen als ich selber? Das, was ich persönlich will, das muss doch der Schlüssel sein zum Glück. Und entsprechend lege ich den Fokus doch einfach auf Glück und Spass, auf positive Emotionen und einfach mache möglichst viele Sachen, die mich kurzfristig glücklich machen. Und Glück und Spass sind dann auch eigentlich der einzige Gradmesser für gut und schlecht in dem Denken. Also was Spass macht, ist laut diesen Sprüchen nie falsch. Es gibt auch so einen Spruch, wenn du beim Zeitverschwenden Spass gehabt hast, dann hast du deine Zeit nicht verschwendet. Die Haltung macht einem enorm anfällig dafür, irgendwelche aktuellen Trends hinterher zu rennen, oberflächliche Anerkennung von anderen zu suchen und sich dabei gleichzeitig einzureden, dass es einem völlig egal ist, was andere über einem denken. Denn wenn wir nur in uns selber nach Orientierung suchen, dann greifen wir oft einfach auf aktuelle Einflüsse von unserer Kultur und zweifelhafte Instinkte zurück. Und wir streben eine naive Form von Freiheit an, die einfach aus Unabhängigkeit besteht. Aus dem Abbauen von jeglichen Einschränkungen, ganz egal, ob das vielleicht auch mal gute Abhängigkeiten oder Einschränkungen sind. Der Selbstoptimierungskult ist also ein bisschen eine zweifelhafte Geschichte. Es stecken viele gute Absichten drin, sicher auch ein paar gute Ideen. Aber in einigen Punkten irrt sich das Denken entscheidend. Und das sehen wir besonders deutlich, wenn wir es im Streben nach einem gottgefälligeren Leben gegenüberstellen. Der Selbstoptimierungskult, der will in uns eigentlich so ein ständiges Gefühl von der Unzufriedenheit anheizen. Und das ist unter anderem darum so, weil ja die ganzen Influencer und Coaches wenig zu tun hätten, wenn wir nicht in ihrem Sinn erfolgreicher werden wollen, wenn wir ihre Rotschläge zur Optimierung in möglichst vielen Bereichen suchen. Und schon an dem Punkt geht eigentlich das Streben nach einem gottgefälligeren Leben in eine ganz andere Richtung. Was Gott gefällt, ist nämlich zum Beispiel Dankbarkeit. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Dankbarkeit ist ganz schlecht, wenn man will, dass die Leute Erfolgsinfluencer folgen, Self-Help-Bücher kaufen und Selbstoptimierungsseminar buchen. Aber auch der römische Politiker und Philosoph Cicero hat gewusst, Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen. Wenn wir dankbar sind und wir grundsätzlich eine positive Beziehung haben zu Gott, zu unserem Leben, zu uns selber, dann schafft das einen fruchtbaren Boden, wo ganz viele weitere segensreiche Sachen daraus wachsen können. Ein undankbarer, verbitterter Mensch wird es schwer haben, Segen in die Welt zu bringen. Wie der schlechte Baum im Gleichnis von Jesus, der keine guten Früchte hervorbringen kann. Gleichzeitig ist es aber auch ein zentraler Teil der christlichen Lehre, sich auf die eigenen Fehler und Schwächen zu besinnen und auf das eigene ungenutzte Potenzial. Wir sollen umkehren, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und das ist wichtig. Die Bibel beschönigt absolut nicht, dass es nicht reicht, wenn wir einfach nur anerkennen, dass es Gott gibt und in der Bibel viele gute Sachen drinstehen, aber unser Kreuz nicht auf uns nehmen und Jesus nicht aktiv nachfolgen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also Gott will absolut nicht, dass wir einfach zufrieden sind mit all den Balken im eigenen Auge, die wir haben. Aber der Aufruf zur Weiterentwicklung, der ist in der Bibel eingebettet in ein realistisches und gesundes Fundament. Und ein ganz wichtiger Teil von diesem Fundament ist Demut. So heißt es zum Beispiel im Römer 12, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Was Demut unter anderem bedeutet, ist, dass wir unangenehme Sachen akzeptieren können. Ihr kennt wahrscheinlich alle das berühmte Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Meine Frau und ich haben eine Zeit lang mal ein Projekt betrieben, wo wir die Selbstoptimierungskultur so auf die Schippe genommen haben. Und dann unseren eigenen Instagram-Account hatte. Und ein Post, den wir gemacht haben, ist eine satirische Version von diesem Gebet gesehen. Und die hat gelutet: Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Wahnvorstellung, dass es nichts gibt, das ich nicht ändern kann. Es kann schon nützlich sein, wenn man grundsätzlich die Einstellung hat, dass man die Sachen schaffen kann, die man anpackt. Aber ebenso wichtig ist es, dass man die Grenzen akzeptieren kann, die einem gesetzt sind. Sonst wird es schwierig mit dem inneren Frieden. Die Idee, dass man den Menschen irgendwie perfektionieren könnte, das ist nicht nur ein Teil von einer ungesunden Selbstoptimierungskultur, sondern die Idee hat in der Geschichte auch schon recht viel Schaden angerichtet. Die Bibel sagt uns von Anfang an, dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist, das die Gnade von Gott braucht und das sich nicht selber erlösen kann. Und das zeigt auch die Wissenschaft seit langem und immer wieder neu. Zum Beispiel hat der Psychologe Steven Pinker in seinem Buch «Das unbeschriebene Blatt, die moderne Leugnung der menschlichen Natur» sehr viel Forschung zu diesem Thema versammelt und zeigt, dass man eben den Menschen nicht einfach mit dem richtigen Umfeld ganz anders formen kann, viel besser machen, sondern dass es Sachen gibt, die einfach in uns angelegt sind, in unserem Zusammenleben und in unseren Genen angelegt sind, wo man uns nicht so leicht einfach abtrainieren kann. Unsere gefallene Natur werden wir auf Erde nie völlig überwinden. Darum ist es essentiell, dass wir in Bezug auf unsere Weiterentwicklung bescheiden bleiben und keine Grössenwahn entwickeln. Demut bedeutet im gottgefälligen Leben auch, vom eigenen Ego wegzuschauen und sich in den Dienst vom Höchsten und von anderen zu stellen. Das ist wahrscheinlich der krasseste Unterschied zwischen dem Streben nach einem gottgefälligen Leben und Selbstoptimierung. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen, heißt im Johannes 12. Wenn wir versuchen, auf dem direkten Weg uns selber zu verbessern, dann wird das oft nicht oder nicht langfristig klappen. Wenn wir aber Gott und unseren Nächsten dienen, wenn wir uns selber können verleugnen und wenn wir Schätze im Himmel statt nur auf der Erde sammeln, wird uns das viel mehr geben und uns viel nachhaltiger verändern als eine verbissene Selbstoptimierung. Es gibt ja den kitschigen Vergleich, dass das Glück sei wie ein Schmetterling. Und wenn man den jagt, dann kann man ihn nicht einfangen. Aber wenn man sich besinnt und ruhig innehält, dann lässt er sich auf einem nieder. Ich glaube, trotz allem Kitsch steckt da viel Wahrheit drin. Mach sinnerfüllte Sachen im Dienst von Gott und von anderen. Und du wirst merken, dass sich eine viel nahrhaftere, tiefere Zufriedenheit in dir breit macht, als wenn du eine selbstzentrierte Glücksjagd betreibst. Was auch zu einem gottgefälligen Leben gehört, ist Gemeinschaft. In diesem Gebiet gibt es auch wieder einen ziemlichen Widerspruch zwischen dem Streben nach einem gottgefälligeren Leben und Selbstoptimierung. Weil in der Selbstoptimierung heisst es, das Wichtige ist Unabhängigkeit und dass du dir nichts von anderen sagen lässt, wenn du dein Ding durchziehst. Aber wo die Selbstoptimierungskultur sagt, los nicht auf andere, mach einfach dein Ding, das sagt Gott, dass wir einander in Liebe sollen helfen zu wachsen. Wir sollen uns nicht schade dafür sein, aufeinander zu hören und einander zu brauchen. Der Martin Schleske hat das in seinem Buch «Herztöne» schön ausgeführt. Ich weiß, dass ich die Sichtweise der anderen brauche. Ein Schiff kann nicht in sich selbst vor Anker gehen. Wer alle Dinge nur mit sich selbst ausmacht, dessen Wahrheit wird bestenfalls ein Treibanker sein. Darum liebe ich die offenen Worte der Freunde. Unsere Wahrheit ist nichts wert, wenn sie uns keinen Widerstand leistet. Der Widerstand ist wie die Kraft, die das Ankertau zu spüren bekommt. Aber das geschieht erst dann, wenn es nötig ist. Dann, wenn Wind und Strömung das Schiff angreifen. Ist kein Widerstand da, hat der Anker keinen Grund gefunden. Unser Leben treibt unwillkürlich ab, wenn niemand da ist, der uns sagt, wie es um uns steht. Dann sind wir wie ein Schiff, das in sich selbst vor Anker gehen will. Klar sollen wir nicht unser ganzes Leben auf Sachen ausrichten, die irgendwann mal irgendjemand über uns gesagt hat. Aber grundsätzlich offen dafür zu sein, was andere einem zu sagen haben. Gerade auch, wenn man es mal nicht so gern hört. Das ist eine ganz grosse Stärke und ein wichtiger Grundpfeiler von einem guten Zusammenleben. Oder wie es der Dietrich Bonhoeffer kurz und treffend formuliert hat: Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Also wenn wir selber aus uns selber raus versuchen, uns zu verbessern, auch im christlichen Leben, dann hat Jesus immer mit unserem Instinkt, mit unseren Ideen über uns selber, unseren Gefühlen und allem, was wir uns über uns selber einreden, zu kämpfen. Und manchmal haben andere viel klareren Blick auf uns und können uns mit wenigen Worten sehr viel besser weiterhelfen. Und dann dürfen wir natürlich auch einen weiteren ganz wesentlichen Teil von der biblischen Botschaft nicht vergessen bei diesem Thema. Und das ist, dass wir beim Streben nach einem gottgefälligeren Leben auch von Gottes Liebe und Gnade dürfen profitieren. Der Selbstoptimierungskult, der denkt, er macht es super, wenn er uns die ganze Verantwortung gibt für unsere Weiterentwicklung. Wir haben alles in der Hand, wir sind eigentlich selber Gott, wir können eigentlich alles selber. Aber was das unter anderem auch heisst, ist, dass wenn es schief geht, dann sind auch nur mehr die Schuld. Und der Selbstoptimierungskult, der schaut ziemlich verächtlich ab auf Sachen wie Demut und Mittelmäßigkeit. Aber Gott hat die Welt nicht so eingerichtet, dass nur die können erlöst werden, die ihre Schwächen überwinden und ausmerzen und die außergewöhnlich sind. Im 2. Korinther heißt es zum Beispiel: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Oder nochmal in der Wort von Martin Schleske: Der Himmel wird nicht annehmen, was wir durch Unwahrhaftigkeit tun, aber er wird immer lieben, wer wir in Wahrheit sind. Wir können schuldig werden, aber wir sind nicht schuldig. Wir können etwas Verkehrtes tun, aber wir sind nicht verkehrt. Wir können Mangel leiden, aber wir sind nicht mangelhaft. Die Bibel ist völlig realistisch drin, dass sie weiß, dass wir nicht alles können. Und gleichzeitig sagt sie auch, dass wir nicht alles können müssen und nicht alles schaffen müssen. Wir sind gefallen, aber geliebt. Und vor allem nimmt Gott uns eine riesige Last von der Schulter, indem er eben sagt, die Veränderung, der Segen, der passiert letztlich durch die Kraft Christi. Ich muss zwar schon ein paar Schritte machen, um mich empfänglich zu machen für das, um Jo sagen zu dem, aber letzten Endes geht es darum, nicht das Gute irgendwie zu erschaffen, durch pure Willenskraft, sondern das Gute zuzulassen und den Weg einfach frei zu machen für die Kraft von Gott. Die Selbstoptimierung, die gleicht so ein bisschen einem Hamsterrad, wo uns alles abverlangt, aber wo wir uns letzten Endes eigentlich gleich doch nur um uns selber drehen. Das Streben nach einem gottgefälligeren Leben hingegen, das gleicht eher einem Müllrad, der zwar schon ins Wasser muss gehen, aber der dort dann von der Kraft von Gott, vom Fluss von Gottes Kraft angetrieben wird und Korn malt, wo nachher nährendes Brot daraus entstehen kann. Wenn du jetzt überlegst, was du dir für das neue Jahr sollst vornehmen, dann überlege mal, wenn du dir dein Leben als Geschichte vorstellst und dich als Protagonist, was wären denn dem Protagonist so seine äußeren und inneren Konflikte? Was versuchst du in der Welt zu erreichen oder zu ändern? Und was macht dir in deinem inneren Problem? Und in was für einer Beziehung stehen eigentlich die Konflikte miteinander? In einer Geschichte kann es sein, dass der äußere und der innere Konflikt sehr eng miteinander verwoben sind und sich dann am Schluss von der Geschichte auf einen Schlag gemeinsam lösen. Wenn zum Beispiel der Protagonist einer holden Dame seine Liebe beweisen will und das schafft, indem er sie rettet. Es kann aber auch sein, dass die zwei Konflikte eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Dass der Protagonist zum Beispiel sich auf eine Reise aufmacht und unterwegs durch seine Bekanntschaften und seine Erfahrungen lehrt, seine Verbitterung loszulassen, bevor oder nachdem er ans Ziel kommt. Und dann kann es aber auch sein, dass sich die zwei Konflikte im Weg stehen, dass sie sich widersprechen. Es passiert zum Beispiel dann, wenn der Protagonist sich an jemandem rächen will und dann aber kurz davor merkt, dass das doch nicht wirklich das ist, was er braucht. Jetzt haben wir es aber vorher gesungen, die beste Geschichte schreibst du, die beste Geschichte schreibt Gott. Und darum würde ich dir raten, wenn du deinen Vorsatz wirklich ausformulieren willst, dann sitz doch mal zu oben an, wird ruhig und sag zu Gott, Herr, was mache ich nicht gut? Was mache ich, wo ich vielleicht sogar eigentlich genau weiß, dass es nicht gut ist? Was mache ich nicht gut, wo ich könnte ändern? Und wo ich auch wirklich würde ändern, mit deiner Hilfe? Zeig du mir doch einen Schritt, der so klar und so machbar ist, dass ich den machen kann. Du kannst das auch zu einem Mitmensch sagen, wo du ganz fest vertraust. Ein Mensch, der dich so behandelt wie Gott. Einer, der dir in Liebe die Wahrheit zeigt und der dich antreibt, aber dich auch auffängt. Amen.